Einmal der Uli Hoeneß auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, es ist ganz einfach, nimmst die deutsche Staatsbürgerschaft an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Sie sehen es, Corona-bedingt unter besonderen Umständen. Zum ersten Mal darf ich meinen Partner nicht physisch begrüßen, sondern über Skype, also via Telekommunikation. Dafür ist aber er, nämlich der Interviewpartner, ein umso hochkarätigerer. Er war Meister mit Bayern München, ist noch immer der Rekordspieler von 1860 München, war mit Österreich, mit der Nationalmannschaft, nämlich bei der Weltmeisterschaft 1998. Kurzum, er hat viel erlebt und weiß, da bin ich mir ziemlich sicher, auch einiges zu erzählen. Und darauf freue ich mich, nämlich auf die Episoden von Harald Czerny. Servus.
Servus, hallo.
Danke für deine Zeit. Ich mag, wenn es recht ist, ganz gern beginnen in deiner Jugend, muss man ja noch sagen, nämlich mit dem doch schon sehr frühen Wechsel von der Admira zum großen FC Bayern. Das war ja, nehme ich an, einmal so der Meilenstein, der erste in deiner Karriere. Und der ist wie und warum gesetzt worden?
Der ist nicht gesetzt worden, der hat sich ergeben. So blöd, wie dieser klingt. Es war damals. Da muss ich ein bisschen ausholen. Da war damals, habe ich in der U16 bei der Admira gespielt. Ja, und damals waren ja die U16 und U18 hat österreichweit die Bundesliga gespielt, so wie es jetzt immer noch ist. Und die U17 war ja nur im Wiener Raum tätig. Ja, und es war eigentlich immer die U17 relativ, sagen wir mal, langweiliges Jahr oder besser gesagt, es war nicht wirklich eine Herausforderung. Und darum war es eigentlich die Jahre davor immer so, dass die jungen Nationalspieler aus der U16 nicht in die U17, sondern direkt in die U18 hochgezogen werden. Und die Admira hat sich damals Ende der U16 das erste Mal dazu entschieden, das nicht mehr so zu machen, sondern der komplette Kader geht in die U17 und spielt dann in der U17 im Wiener Raum. Und da habe ich für mich überlegt, das Jahr, dieses eine Jahr zu überbrücken. Ja. Und habe dann überlegt, was da möglich war, aber auch überlegt, ob ich damals, weil ich einen sehr guten Freund bei der Austria gehabt habe, zur Austria wechsle. Und habe da überlegt, einfach, wie ich dieses eine Jahr, ich wollte eigentlich nur das eine Jahr überbrücken. Ja. Und weil ich habe mich sehr wohl gefühlt bei der Admira. Und wollte eigentlich auch nicht großartig was verändern, wollte aber dieses eine Jahr auch auf dem höchsten Level spielen. Und dann war damals bei der Admira der Robert Lobenhofer auch als Trainer tätig. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich oder mein Vater mit ihm darüber so beiläufig beim Spiel gesprochen haben. Und er hat gesagt, du pass auf, ich hätte da eine Bekannte in der Geschäftsstelle bei Bayern, wir könnten auch mal nachfragen, ob man da Probetraining machen kann. Da habe ich gesagt, ja, frage mal nach, wäre super, aber nichts, ehrlich gesagt, nichts versprochen davon. Und dann kam die Rückmeldung, überhaupt kein Problem, ich kann einmal 3 Tage nach München kommen und damals beim Hermann Gerland in der U19 ein Probetraining machen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und anscheinend ganz, ganz ordentlich trainiert. Und Hermann Gerland hat gesagt, ja, wenn ich will, kann ich nach München kommen. Und da habe ich gesagt, das eine Jahr würde ich gerne kommen. Ja, der hat gesagt, ein Jahr geht nicht, wenn dann die komplette A-Jugend, die 2 Jahre. Und habe ich gesagt, ja, das werde ich mir überlegen. Hat er gesagt, ja, ist nicht lang Zeit, in 3 Tagen geht die Vorbereitung los, bis dahin muss ich Bescheid sagen. Ja, und dann bin ich praktisch wieder heim nach Wien und habe dann aber gleich wieder eigentlich am Tag drauf dann zugesagt und bin dann 2 Tage später mit gepackten Koffern nach München.
Spannende Geschichte. Und dort in München war es wie hart für einen österreichischen Teenager, der du damals ja noch warst. Wie schwierig war es dort, die Ellbogen auszufahren und dort zu realisieren?
Na, gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig. Ich bin dort ins Internat eingezogen. Das war gerade, glaube ich, das erste Internat in Deutschland so, wie es jetzt eigentlich alle, alle Nahrungsleistungszentren haben. Und wir haben eine herausragende A-Jugendmannschaft gehabt mit super Spielern und super Typen drin. Und von dem her war es auch im Internat immer, waren wir sehr gut aufgehoben und von dem her war es eigentlich überhaupt nicht schwierig für mich, da Fuß zu fassen und auch gleich, ich war sofort in der Mannschaft drin, ich war sofort akzeptiert, also es waren für mich wirklich zwei super schöne Jahre und habe da mit Christian Erlinger, mit Markus Babbel, mit Maxi Eberl, Didi Hamann, also wir haben damals eine Mannschaft gehabt, da hat richtig Spaß gemacht, da zu spielen.
In der Hoffnung, dass ich mir keinen Blödsinn außergeschrieben habe, mag ich von dir, Harald Czerny, ganz gern wissen, was denn in der Karriere des Harald Czerny am 25. September 1992 passiert ist, nämlich Erwähnenswertes passiert ist.
Ja, da wäre ich das erste Mal bei den Profis mit dabei gewesen,
So war das. Es war ein 2:1 Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Und jetzt mag ich die eigentlich noch schwierigere Frage nachschießen. Wie viele Spieler der damaligen Bayern-Startformation hast du denn noch im Kopf? Ich habe es mal rausgeschrieben.
Jan Wouters weiß ich auf alle Fälle, weil ja, er hat irgendwann in der 25. Minute mal sowas zusammengeschnauzt.
Wieso das?
Weil ich mit meinem Gegenspieler nicht mitgegangen bin. Das werde ich nie vergessen. Ansonsten ist es relativ schwierig, weil zu dem Zeitpunkt extrem viele Spieler verletzt waren. Dadurch habe ich Gott sei Dank eigentlich die Möglichkeit bekommen, da von heute auf morgen mein erstes Spiel bei den Profis zu machen. Aber gut, lassen wir mal überlegen.
Also im Tor?
Da wird der Raimund Aumann wird im Tor gewesen sein.
Ja.
Gehe ich davon aus.
Ja.
Dann weiß nicht, ob der Bruno Labbadia gespielt hat oder ob der verletzt war.
Der war offenbar Solospitze laut der Aufstellungsformation, die ich gefunden habe. Und dann, also ich helfe dann gerne.
Schub.
Waren schon noch ein paar prominente Namen dabei?
Ja, da waren grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob der Hans Flügel noch gespielt hat.
Nein, Flügel nicht, aber wenn es recht ist, löse ich auf, beziehungsweise lese ich ab. Also Aumann haben wir gehabt, dann Helmer, Kreuzer, Reinhard, Jorginho, Matthäus, Wouters, Thon, Czerny, Schupp und Labbadia. Also das waren schon ein paar Herrschaften, die mit dem Ball umzugehen wussten. Trainer damals Erich Ribbeck. Was muss man über den wissen?
Ach, Erich Ribbeck, gut, es war ein Trainer, der, was wollen wir über ihn wissen? Er war UEFA-Pokalsieger mit Leverkusen, noch im Kopf war die Jahre davor Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft und war so ein bisschen die graue Eminenz damals, ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, war so ein väterlicher Typ, sehr kommunikativ, hat viele Ansprachen gehalten vor jedem Training, ja, was auch nicht immer schön war, weil wir wollten eigentlich immer früher rausgehen, ja, und ein bisschen höchst spielen, aber Erich Ribbeck hat eigentlich jeden Tag
vorm Training
Bitte?
Heißt es in München auch Hösche?
Na, da gibt's verschiedene, kann man sagen, da gibt es mehrere Ausdrücke dafür. Da gibt es Kreis, da gibt es Tratze, also je nachdem, welche Region von Deutschland so das Sagen hat in der Mannschaft. Hösche heißt in Deutschland grundsätzlich nicht, ja, aber österreichisches Medium. Habe ich mir gedacht, damit wir alle wissen, was gemeint ist.
Sehr vorbildlich.
Nein, genau. Und wir wollten halt immer, gerade die Jungen, wir wollten halt immer raus und vorher unsere Höhe spielen. Und Erich Ribbeck hat immer Ansprache oder irgendeine Sitzung vorher einberufen und auch wenn er nur gesagt hat, okay, sind alle da, gehen wir raus. Ja, das war halt immer ein bisschen. Das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, was mich gestört hat an ihm. Aber auf der anderen Seite kann ich nur froh sein, dass er Trainer war, weil er mir das Vertrauen auch geschenkt hat, mich aufzustellen, mich spielen zu lassen. Und von dem her habe ich ihm da natürlich schon einiges auch zu verdanken.
Stimmt es, dass Uli Hoeneß dir damals nahegelegt hat, um die deutsche Staatsbürgerschaft anzusuchen und sie auch anzunehmen?
Ja. Ja, die Problematik war damals die, dass Österreich noch nicht bei der EU oder bei der EG war damals und es da diese Nicht-EU-Ausländerregel gegeben hat. Und so wie du den Kader schon oder die Mannschaft schon vorgelesen hast, waren da einige südamerikanische Spieler in unserem Kader. Und ich glaube, es durften nur drei Nicht-EU-Ausländer im Kader sein. Und da war es natürlich dann immer so, dass der eigene Nachwuchsspieler dann natürlich der Erste war, der entweder nicht am Feld gestanden ist oder nicht im Kader war. Teilweise zumindest. Ja. Und das war natürlich die Problematik, wo dann auf einmal der Uli Hoeneß auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, es ist ganz einfach, nimmst die deutsche Staatsbürgerschaft an und damit ist das Problem erledigt. Und er war dann schon ein bisschen überrascht, dass ich gesagt habe, nein, das werde ich auf keinen Fall machen. Und er gesagt, ja, warum nicht? Er hat gesagt, ja, weil ich will österreichische Nationalmannschaft spielen. Und hat gesagt, ja, das kannst du in 5 Jahren nimmst du die österreichische Staatsbürgerschaft wieder an und dann kannst du immer noch Nationalmannschaft spielen. Aber es war für mich damals keine Option und darum habe ich es damals nicht gemacht, bereue es auch nicht, weil ich habe sehr viele schöne Spiele und Situationen mit der österreichischen Nationalmannschaft gehabt, die ich, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hätte, nicht gehabt hätte und von dem her sage ich im Nachhinein alles richtig gemacht.
Auf die werden wir selbstverständlich auch noch zu sprechen kommen, nämlich auf die Spiele oder auf einige Spiele mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ein Wort vielleicht noch zum FC Bayern, denn der berüchtigte FC Hollywood, der ist ja dann glaube ich erst ein paar Jahre später wirklich aus der Taufe gehoben worden, als dann Klinsmann und Kahn und Bayern so eine Symbiose geworden sind. Aber hast du so Vorboten, was die Geburtsstunde des FC Hollywood angeht, auch schon mitbekommen? Wie viel Hollywood war Bayern zu deiner Zeit?
Das war damals schon FC Hollywood, weil also vier hat der Lothar natürlich dazu beigetragen. Ja, Lothar hat ja eine sehr, sehr enge Verbindung zur Bild-Zeitung gehabt. Und von dem her war damals schon viel Hollywood. Ja. Und Lothar hat natürlich viel dazu beigetragen. Ja. Es war Stefan Effenberg bei uns in der Mannschaft, es war der Lothar in der Mannschaft. Also es war schon, es waren zwei, die auch außerhalb vom Platz für viele Schlagzeilen gesorgt haben. Und darum war damals auch schon viel Hollywood. Und ich glaube, es ist eigentlich so aus der Zeit rausgeboren, obwohl immer große Charaktere bei Bayern waren. Wenn ich nehme Uli Hoeneß damals in der jungen Zeit und Paul Breitner, ja, da gibt es ja einige Fotos, wo die Hollywood damals schon Hollywood-reif waren. Ja, aber die Medienlandschaft war halt damals noch nicht so, wie es zu unserer Zeit oder wie es extrem jetzt ist. Ja, und von dem her. Aber ich glaube, die FC Hollywood hat schon wie auch unsere Zeit damals geprägt. Ja.
Welchen Anteil misst du dir denn selbst am Meistertitel des FC Bayern 1994 bei?
Sehr wenig. Sehr wenig, weil, was ich so in Erinnerung habe, habe ich zwei Einsätze gehabt in der Hinrunde im Herbst. Für den FC Bayern und bin ja dann im Jänner wieder zurück zu Admira gewechselt und habe den Meistertitel eigentlich nur aus der Ferne leider miterlebt. Also da muss ich sagen leider, weil kurz nachdem ich weggegangen bin, ist Franz Beckenbauer Trainer geworden und das wäre schon was ich gern mitgenommen hätte. Und die Meisterschale wirklich so aktiv auch in die Höhe zu recken, wäre sicher auch ein Erlebnis geworden. Drum habt ihr mir den Meistertitel eigentlich gar nicht an. Ich erwähne ihn eigentlich von mir aus selber auch gar nicht, weil ich war nicht wirklich dabei, sagen wir so. Ich gehörte zu dem Kader, habe, wie gesagt, zwei Einsätze gehabt, aber da glaube ich, ist der Anteil an den Meistertitel sehr gering.
Okay, ich tue es trotzdem und nenne dich trotzdem Meister mit dem FC Bayern. Es ging also dann zur Admira und von dort weiter nach Tirol, nach Innsbruck konkret und dort in eine Mannschaft, die eigentlich auch gespickt war mit Stars. Also da war ein Stöger, ein Czerny natürlich, ein Danek, ein Sané, das sind jetzt nur so, die mir auf die Schnelle einfallen. Und trotzdem hat es für einen Top-Platz nicht gereicht. Woran hat es denn gehapert damals in Innsbruck?
Ja, ich glaube, es war eine Kombination. So wie du schon gesagt hast, es waren extrem viele neue Spieler. Ja, es waren sehr, sehr gute Spieler. Wir haben, denke ich, schon mit Abstand die qualitativ die beste Mannschaft gehabt in Österreich von den Einzelspielern. Aber man sieht es ja jetzt auch immer wieder an Mannschaften, wenn da ein großer Umbruch ist, wenn viele neue Spieler dazukommen, dauert es natürlich auch seine Zeit. Ja. Und die hatten wir aber damals auch schon nicht, oder die wurde uns nicht wirklich gegeben. Ja, zusätzlich ist ja da die Geschichte dann auch gekommen, dass unser Präsident ja nach, ich glaube, 3 oder 4 Monaten nach Saisonstart eingesperrt worden ist. Also es war auch im Umfeld sehr, sehr viel Unruhe. Ja, und ich glaube, diese Kombination war es einfach, dass es nicht wirklich funktioniert hat.
Trainer damals Hans Krankl. Wie hast du ihn erlebt?
So wie er ist, ja, so habe ich ihn auch erlebt. Ja. Und ja, ein sehr emotionaler, im positiven Sinne Fußballverrückter, ja, der Fußball gelebt hat, immer ein Schmäh auf den Lippen gehabt hat. Und aber auch er hat es nicht geschafft, das Ruder rumzureißen und irgendwie die Mannschaft so zusammenzustellen oder zu formen, dass wir erfolgreich sind.
Und dann ging es zurück in die deutsche Bundesliga und es begann die Langzeitbeziehung, die fußballerische Liaison, mag ich sagen, zwischen Harald Czerny und 1860 München. Erstens, wie ist der Wechsel vonstatten gegangen? Und zweitens, warum hat das einfach gepasst, nämlich über viele Jahre 1860 und Harald Czerny?
Zustande gekommen ist es, dass wir im FC Tirol beim ersten FC Köln UEFA-Cup gespielt haben da 3-0 gewonnen und ich habe alle 3 Tore geschossen und ich glaube am nächsten Tag am Abend hat mich telefoniert und Karl-Heinz Wildmoser war am Telefon und ja, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, in der Winterpause noch zu 1860 zu wechseln und ja, das hat sie dann auch habe ich dann auch relativ schnell entschieden, weil es natürlich wieder mein Wunsch war, wieder in die deutsche Bundesliga zu kommen. Und habe mich bei ein paar immer beim Manni Schwabe, mit dem ich ja auch noch in Innsbruck zusammengespielt habe, der ein halbes Jahr vorher zu 60 gegangen ist, mit dem ich noch einen regen Austausch gehabt habe, habe ich mir ein paar Informationen eingeholt und habe das dann auch relativ schnell entschieden, dass ich das gerne machen würde. Und ja, auch im Nachhinein wieder, denke ich, war es die richtige Entscheidung. Warum das jetzt genau so lange so gut funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich bin froh, dass es so war, weil es war eine prägende, sehr schöne, lange Zeit, weil wir doch über einen sehr langen Zeitraum sehr erfolgreich waren. Ja. Wir waren, glaube ich, in den 8 Jahren, die wir Bundesliga gespielt haben, waren wir, ich glaube, 6-mal im UEFA-Pokal und einmal haben wir Champions League-Qualifikation gespielt. Und von dem her denke ich, kann man schon sagen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit bei 1860 war.
Auf ein, zwei Spiele mag ich dich dann natürlich auch noch gesondert ansprechen, aber du hast schon den Namen Karl-Heinz Wildmoser in den Mund genommen, der legendäre Clubpräsident zu dieser Zeit, dessen Lebenswerk, wenn man es ein bisschen pathetisch formulieren will, du wie einschätzt und beurteilst mit all den Kapriolen?
Ja, schätze ich so ein, dass er einfach, das war sein Leben, ja, er hat zwei Leben gehabt, ja, er war Gastronom durch und durch, ja, und das war das eine Leben und das andere Leben war 1860, ja, und er war da der Patriarch, ja, also er war da eigentlich der Alleinentscheider, wie man vorstellen kann, ja, und die Kombination Werner Lorand, Karl-Heinz Wildmoser war sicher ganz eigene, aber sie hat funktioniert. Ja. Und diese zwei Personen haben den Verein geleitet. Ja. Der eine sportlich und der andere hat alle anderen Funktionen mehr oder weniger übernommen und hat in allen Bereichen dann das letzte Wort gehabt. Ja. Und es hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich denke, dass beide ein bisschen Größenwahn bekommen haben, hat sehr, sehr gut funktioniert.
Also die eine Achse war Lorand und Wildmoser. Eine andere Achse, die auch Lorand beinhaltet, war sicher auch jene zwischen Lorand und seinem Co-Trainer Peter Pakult. Jetzt sind wir wieder beim Österreich-Bezug. Die hat wie gut funktioniert und von wem von diesen beiden hast du mehr mitnehmen können, mehr profitiert? Oder kann man die beiden überhaupt trennen zu dieser Zeit?
Nein, die kann man eigentlich nicht trennen. Es war eine sehr, sehr gute Kombination. Ja, also Werner Lorand war oder ist Fußballwahnsinniger, ja, mit allen Facetten. Und Peter Pakult war dann so ein bisschen der Gegenpol. Ja, der Peter war eigentlich noch Spieler, ja, also für ich glaube, er hat sich selber auch noch nicht so als Trainer gesehen in der Zeit. Das war gerade so eine Übergangsphase und das war extrem wichtig, weil er war so ein bisschen dieses Bindeglied, ja, zwischen Trainer und Mannschaft. Er war immer gerne bei uns mit dabei und wer ihn Peter kennt, ja, also, war immer für die lustigen Momente zuständig und hat immer einen Spaß reingebracht und das war immer so ein bisschen der Gegenpol zum Werner Lorand und sie haben sich sehr gut verstanden und von dem her denke ich, hat das sehr, sehr gut funktioniert.
Ich habe Werner Lorand vor zwei, drei oder so ist schon 4 Jahre her sein einmal interviewt und habe ihn so auf die neuen Modeausdrücke im Fußball angesprochen. Und er hat da, wie es ganz Werner Lorand heute entspricht, ein bisschen mit Unverständnis reagiert, formulieren wir es einmal einigermaßen soft, und hat gesagt, ja, also das ist ja sinngemäß alles ein Schwachsinn, weil was soll denn die Box sein und was soll denn ein Box-to-Box-Player sein und was soll denn so das Gegenpressing sein? Spricht doch ganz normal, wir brauchen doch den Fußball nicht neu erfinden. Also Werner Lorand pur. Kannst du seiner These was abgewinnen? Also sagen diese Modebegriffe tatsächlich nichts aus? Oder bedienst du dich dieser Modebegriffe, wenn es Modebegriffe überhaupt sind, als jemand, der sich dem Nachwuchsfußball aktuell verschrieben hat, sehr wohl?
Ja gut, ein bisschen mit der Zeit muss man schon gehen. Also das ist, auch der Fußball hat sich entwickelt, ja, und von dem her muss man da auch einen gewissen Schritt da mitgehen. Wo man alles mitgehen muss, lasse ich jetzt auch dahingestellt, aber grundsätzlich hat sich der Fußball schon extrem, extrem entwickelt seit der Zeit Werner Lorand. Ja, und von dem her, mich wundert es nicht, dass er da nicht mitgeht, weil er ist damals schon nicht mitgegangen, ja, weil seine Taktik war damals Zweikampf. Und von dem her wundert es mich nicht, aber man muss schon sagen, dass sich vieles extrem verändert hat zu damals.
Okay, dann also zurück zu deiner Zeit bei 1860 und zu einer Saison, die, glaube ich, schon als historisch in die Vereinsgeschichte eingegangen ist. Und zwar aus vor allem einem speziellen Grund. Das darf ich ja verraten, deine persönliche Bilanz gegen Bayern München ist jetzt nicht die allerpositivste, aber es gab die Saison 1999-2000. Und da ist bezogen auf die Historie der Stadt, der bis in München was passiert, Harald?
Ich glaube, dass Bayern beide Spiele nicht gewonnen hat. Ja. Das eine haben wir unentschieden gespielt und das andere haben wir gewonnen. Ja, und sind in dem Jahr auch Vierter geworden. Na, auf jeden Fall war es eine extrem gute, erfolgreiche Saison von uns. Ja. Und an die erinnere ich mich sehr gerne zurück. Und auch diese zwei Derby-Spiele, oder die waren so prägend, ja, weil die Fanrivalität natürlich in der Stadt extrem ist. Ja. Und die Fans da jahrzehntelang gewartet haben darauf, dass 68er Derby gewinnt. Ja. Und von dem her kann man sich ungefähr vorstellen, was dann danach los war. Ja. Und also die Saison war wirklich was ganz Besonderes.
Einmal mag ich mir dann doch erlauben, in deinen Wunden zu wühlen und dich auf ein Spiel oder auf zwei Spiele eigentlich anzusprechen, auf die ich auch Werner Lorand damals angesprochen habe. Seine Antwort war, kann ich mich nicht mehr erinnern, interessiert mich nicht mehr. Die Rede ist von der UEFA-Cup-Saison 97. Also ich interpretiere da jetzt ein leicht gequältes Lächeln in dein Gesicht hinein. Was ist denn da passiert? Also aus österreichischer Sicht war das natürlich auch historisch. Kurz erklärt, der Rapid gewinnt sensationell damals gegen 1860 München zu Hause 3:0, verliert auswärts 1:2, steigt aber dank des Kopfballtors von Zingler auf. Wie hast du diese Episode abgespeichert?
Ich habe die abgespeichert mit einem unglaublichen Tor, das ihm nie wieder und vorher und nachher nie wieder gelungen ist, von unserem Sportdirektor der österreichischen Nationalmannschaft, Peter Schöttl, ich glaube mit links reingeschweißt, den trifft er nie wieder in seinem ganzen Leben so.
Ich werde eine Gegenstellungnahme einholen von ihm.
Ich weiß nicht, wie viele Tore er geschossen hat in der Bundesliga.
Oder ich glaube, vier waren es in seiner Karriere.
Ja, und einer, das bleibt mal extrem in Erinnerung, weil das hätte er sich für irgendein anderes Spiel aufheben können. Dann ist es, bleiben mir viele rote Karten von uns in Erinnerung. Ja, ich glaube, dass im Hinspiel zwei waren, im Rückspiel wieder eine. Und die zwei roten Karten waren, so viel ich weiß, irgendwie vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit und kurz nachher oder sogar beide vor der Halbzeit. Also wir haben viele, viele rote Karten bekommen und haben aber, wenn man ehrlich sein muss, auch das Hinspiel verdient in der Höhe verloren. Ich glaube, dass Werner Lorand da im einen oder anderen Spiel irgendwas probiert hat oder probieren wollte, taktisch oder aufstellungsmäßig, was dann auch nicht so wirklich funktioniert hat. Aber im Endeffekt sind wir verdient ausgeschieden, leider. Ja, was uns natürlich oder mir extrem wehgetan hat, ja, weil man natürlich dann doch, wenn man gegen österreichische Mannschaft spielt als Österreicher, und dann doch weiterkommen will, gewinnen will. Aber man muss sagen, Rapid hat auch damals eine sehr gute Mannschaft gehabt. Und ich denke jetzt nicht, dass es eine große Schande war, jetzt da auszuscheiden. Ja. Aber hat natürlich wehgetan und es sind zwei Spiele, die mir auch extrem in Erinnerung bleiben. Ja, weil es sehr intensive, hart geführte, gute Spiele waren. Und aber aus solchen Spielen geht man natürlich gerne als Sieger und wenn im internationalen Bereich sowieso. Und ja, wenn es dann nicht so ist, ist es sehr, sehr, sehr bitter, aber gut, muss man akzeptieren und muss man hinnehmen und muss Rapid gratulieren. Die waren da fokussiert, waren beide Spiele am Tag top drauf. Ja, und da muss man sagen, haben sie es hat Rapid auch verdient, dass sie weiterkommen.
Ich glaube, die Genugtuung unter den Rapid-Fans war damals auch deswegen so groß, weil Werner Lorand noch vor dem Spiel posaunt hat, gegen einen Österreicher kann man nicht ausscheiden.
Das war wahrscheinlich auch ein Teil, der dazu beigetragen hat, warum so heiß waren, warum so fokussiert waren. Ja. Aber gut, so ist er, ja. Und darum kann er sich ja nicht mehr daran erinnern.
Wahrscheinlich. Okay, ich mag noch in ein paar Stationen durch deine Nationalteamkarriere streifen, sozusagen. Denn wenn ich jetzt wieder richtig recherchiert habe, dann hat Harald Czerny am gleichen Tag sein Nationalteam-Debüt gegeben, an dem Herbert Prohaska sein Debüt als Teamchef gegeben hat, nämlich 1993 beim 2:1 gegen Griechenland. Korrigiere mich, ob das richtig ist oder nicht.
Boah, kann ich nicht. Kann ich nicht.
Gut, ich nicht. Also, dann werte ich das als Punktsieg für mich.
Ja, ja, auf alle Fälle. Kann ich nicht sagen. Also
aber
weiß ich nicht, ob das vom Boaskas erste Länderspiel war, dass ich gegen Griechenland mein erstes Spiel gemacht habe, das weiß ich. Ja, aber ob das auch vom Herbert Boaskas erste Länderspiel als Bundestrainer war, weiß ich nicht.
Aber es war zumindest der Beginn von Herbert Prohaska als Teamchef und spannend. Und jetzt spreche ich dich das letzte Mal auf eine Wunde an. Spannend, du hast nämlich nicht nur den Anfang von Herbert Prohaska als Teamchef miterlebt, sondern auch das Ende mit dem 0:9 in Spanien. Was hast du denn retrospektiv diesbezüglich zu deiner Verteidigung zu sagen?
Was soll man bei einem 9-0 als Verteidigung sagen? Ja, da kannst du nur blöd ausschauen. Naja, man kann gar nichts zur Verteidigung sagen. Ja. Zur Verteidigung, man braucht ja nicht verteidigen, weil da hört sich alles blöd an, wenn man sich da verteidigen will. Ja. Es war ein rahmschwarzer Tag, ja, wo bei uns wenig bis nichts gelungen ist, was aber auch an einem unglaublich starken Gegner oder mit einem unglaublich starken Gegner zu tun gehabt hat, weil bei Spanien hat alles funktioniert. Ja, und die haben damals zu der Zeit auch eine Top-Mannschaft gehabt und die haben uns überfahren und es waren, glaube ich, die ersten vier Schüsse waren vier Tore. Dann hat der Arnold Vettel, glaube ich, noch ein Volley ins eigene Kreuzeck geschweißt, das weiß ich auch noch. Und was ich nie vergessen werde, natürlich die Halbzeitinterview von Toni Pfeffer in den Katakomben. Da bin ich direkt hinter ihm in die Kabine reingegangen und das war das legendärste Interview, das ich jemals gehört habe.
Und er hat recht behalten mit seiner Prognose. Ich darf nur kurz erklären.
Er hat recht behalten, aber die Prognose war aber auch nicht wirklich schwierig, muss man sagen.
Ich darf vielleicht nur ganz kurz erklären, für den Fall, dass nicht alle wissen, wovon wir sprechen. Erst beim Stand von 0:5 gefragt worden, was denn so noch alles drinnen ist. Und seine, wie gesagt, kultverdächtige Antwort war, naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen. Die Prognose ist definitiv eingetroffen. Aber davor gab es ja viele, viele schöne Momente in der Nationalteamkarriere des Harald Czerny. Unter anderem natürlich die erfolgreiche Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1998 mit einer sehr starken österreichischen Nationalmannschaft, wieder gespickt mit Stars von Herzog und Polster abwärts bis hin zu Konzel und wie sie alle geheißen haben. Und dann, Harald, ist so in der Geschichtsschreibung das Bild durchgesickert. Also wir haben uns bei der Endrunde dann in Frankreich unter dem Wert verkauft. Siehst du das auch so?
Sehe ich auch so. Zumindest haben wir diesen Schwung, diesen Lauf, diese Qualität, die wir auch als Mannschaft in der Qualifikation am Platz gebracht haben, haben wir dann in der Endrunde nicht hinbekommen. Ja, warum auch immer. Es waren natürlich ist eine WM-Endrunde andere Herausforderungen als eine Qualifikation, ja, das muss man auch sagen. Und wenn man sich als Österreich für Weltmeisterschaft qualifiziert, ist das eigentlich so, wie wenn man mit Deutschland ins Finale kommt. Ja. Also das ist schon auch diese Leistung sehr hoch anzurechnen, glaube ich. Aber natürlich hätten wir uns in der Endrunde dann mehr erhofft, sagen wir so. Ja, aber ja, wir haben es dann nicht hundertprozentig auf den Platz bekommen.
Wer war denn über deine gesamte Karriere gesehen der beste Trainer, egal auf Club-Ebene oder auf Nationalteam-Ebene, mit dem du es zu tun gehabt hast?
Gut, der beste Trainer, ich sag's immer so, von dem ich jetzt dann auch als Jugendtrainer viel mitnehmen konnte und wollte, war sicher Herbert Prohaska. Weil er es auch geschafft hat, ähnlich so wie Hansi Flick jetzt, ja, diese menschliche Komponente und persönliche Komponente mit der fußballerischen Qualität und der fußballerischen Komponente zu verbinden. Ja. Also es war immer extrem schöne Zeit bei der Nationalmannschaft und er hat es auch geschafft, immer wieder die Mannschaft so zu erreichen, dass alle an einem Strang ziehen. Ja, und Trotzdem war er ja auch immer, ja, oder ist er immer noch, ja, ein menschlich top. Ja, und da habe ich ihn menschlich sehr geschätzt. Und über seine fußballische Qualität oder seinen Fußballverstand haben wir, glaube ich, nicht vieles verlieren. Und diese Kombination, das war für mich schon eine sehr, sehr prägende Zeit und eigentlich so der Trainer, wo ich am meisten mitgenommen habe.
Warum, und damit mag ich schon zum Abschluss kommen, war es denn oder ist es denn für dich kein Thema, im Profitrainergeschäft Fuß zu fassen? Oder kommt es noch oder war es vielleicht eh Thema, hat sich halt nur nicht ergeben?
Eigentlich, lustigerweise, war es nie ein Thema für mich. Ja, ich habe damals, wo ich meine Karriere beendet habe, wollte mich Stefan Reuter im Verein bei 1860 behalten oder mit einbeziehen und hat mich gefragt, was ich mir vorstellen könnte oder was ich gerne machen würde. Und ich habe damals mich entschieden, da im Nachwuchsbereich anzufangen und habe aber auch die Trainerscheine so gemacht, dass ich den Jugendbereich trainieren kann. Und habe aber nie oder habe für mich eigentlich relativ früh schon entschieden, dass ich nicht als Trainer im Profibereich arbeiten möchte oder werde. Ja, warum? Begründung kann ich eigentlich selber auch nicht wirklich treffen. Das ist ein Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Einschätzung von mir selber. Mir macht der Jugendbereich oder hat der Jugendbereich 10 Jahre, wo ich da tätig war, extrem viel Spaß gemacht. Aber mir hat es nie so richtig gereizt, als Trainer im Erwachsenenbereich zu arbeiten. Ich wollte immer Spieler weiterentwickeln, mit jungen Talenten arbeiten, auch im Scouting junge Talente entdecken und weiterentwickeln. Das war das, was mir, oder das ist immer noch das, was mir auch extrem viel Spaß macht, ja, speziell diese Scouting-Geschichten oder die Scouting-Arbeit, ja, rausfiltern zu sehen, ja, oder zu erkennen, ja, die Potenziale von Spielern zu erkennen, ja, und schauen dann im Nachgang, wie weit die Jungs dann auch wirklich schaffen. Das ist das, was mir extrem viel Spaß macht. Und ja, es hat sich nie so für mich die Frage gestellt, im Trainerbereich als Trainer im Erwachsenenbereich oder im Profibereich zu arbeiten.
Also für heute bedanke ich mich wirklich sehr für deine viele Zeit und für die spannenden Anekdoten aus deiner sehr bewegten Karriere. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch wenn es Corona-bedingt ein bisschen ungewohnt war. Das war es für mich auch. Hoffentlich laufe ich dem Harald Czerny demnächst auch wieder mal physisch über den Weg. Würde mich freuen. Alles Liebe. Danke, liebe Grüße nach München. Ciao.